Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Kipnuk ist ein kleines Dorf, ganz am Rande der Zivilisation. Etwa 700 Menschen leben dort, nur eine Handvoll Kilometer vom Beringmeer entfernt. Die meisten von ihnen Jäger und Fischer vom Stamm der Yupik, die das Land bereits seit 3000 Jahren besiedeln. Kipnuk ist an kein Straßennetz angeschlossen. Nur ein kleiner Flugplatz verbindet das Dorf mit dem Rest der Welt. Doch nicht einmal Kipnuk ist abgelegen genug, um von der Koordinatenverschiebung im Klimasystem verschont zu bleiben.
Der Taifun Halong, der Anfang Oktober vor Japan entstanden ist, geriet in den Jetstream und bewegte sich nach Nordosten.
Rick Toman ist Klimawissenschaftler und Mitglied des Alaska Center for Climate Assessment and Preparedness. Stürme habe man in Alaska schon immer erlebt, erklärt er. Solche aber noch nicht.
Das ist komplett anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Der Sturm hat das Beringmeer erreicht, ist nach rechts abgebogen und dann wieder weiter nach Norden gezogen.
Auf seiner gesamten Route sei das Pazifikwasser viel zu warm für diese Jahreszeit gewesen. Taifun Halong kann so stärker und stärker werden. Und dann trifft er auf Land.
Ich habe geschlafen, aber dann wurde ich um 2 Uhr nachts vom Wind geweckt.
Niemand in der Gegend hat je so einen Sturm erlebt. Die Luftbilder waren absolut überwältigend. Im Grunde hatte sich das Meer viele Kilometer landeinwärts verschoben. Man konnte ein paar Häuser herausragen sehen, aber wer die Gegend nicht kannte, konnte denken, dass es sich einfach um einen Teil des Beringmeers handelt.
Kipnuk liegt am anderen Ende der Welt. 10 Stunden beträgt die Zeitdifferenz zu Deutschland. Trotzdem ist dieses kleine Dorf an der Westküste Alaskas ein Sinnbild. Für den eskalierenden Klimawandel. Und für eine wachsende Gleichgültigkeit gegenüber Klimaprognosen und Forschung.
Wir haben in den vergangenen Jahren, fast 1,5 Jahrzehnten, den Schwerpunkt sehr, sehr stark, fast überbetont auf den Klimaschutz gesetzt.
Es gibt eine weitere Flut, eine Antiklimaflut, die derzeit über die USA rauscht und auch in Europa zu spüren ist.
It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Und das hat Auswirkungen. Schon jetzt. So wie in Kipnuk. Wie hängen die neuen Gegenkräfte und die Schäden durch Taifun Halong zusammen? Und wie sehr bremsen sie Klimaschutz und Transformation aus?
Meine Antwort ist, die Welt geht nicht unter. Jetzt gibt's übrigens schon wieder Shitstorms. Da geht die Welt halt doch unter. Nein, die Welt geht morgen nicht unter und sie geht übermorgen nicht unter.
Die Anti-Klimaflut. Das Fossilzeitalter schlägt zurück. Von Christopher Weingart.
Manfred Fischedick ist Transformationswissenschaftler und der Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Eigentlich, sagt er, müsse es jetzt schnell gehen.
Wir finden schon ein Stück gerade an einem Wendepunkt. Wir hatten im letzten Jahr 2024 einen Extremwert, wo zum ersten Mal die neuralgische Marke von 1,5 Grad Celsius überschritten worden ist.
2015 hatte die Staatengemeinschaft im Pariser Klimaabkommen beschlossen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Viel Spielraum bleibe nicht mehr, um die schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung noch zu verhindern, so Fischedick. Emissionen müssten jetzt massiv reduziert werden. Stattdessen beobachte man vielerorts Rückschritt, auch in Deutschland.
Zunächst mal sieht man sowohl national als auch europäisch, dass es ein bisschen zurückrudern in eine Zeit, die wir vor 6 oder 7 Jahren hatten, bevor europäisch der sogenannte European Green Deal entwickelt worden ist.
Dabei geht es vor allem um einen Gegensatz, der bei Transformationsfragen immer wieder genutzt wird. Wirtschaft oder Klimaschutz. Für Fischedick ein Gegensatz, der keiner ist.
Es gibt eben eher eine Reihe von indirekten Folgen, die sich vielleicht, sagen wir mal, eher mittelfristig bemerkbar machen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sehr stark den Schwenk macht in Richtung Gas und Öl, mag das ja kurzfristig vielleicht sogar einen positiven Effekt haben. Mittelfristig macht man sich aber zum Gefangenen von fossilen Infrastrukturen, die irgendwann teurer werden, als die Strukturen, die man heute in der Lage wäre aufzubauen, nämlich günstige erneuerbare Energien.
Anstatt die Wirtschaft konsequent umzubauen und zukunftsfähig zu machen, fehlten dazu vielerorts Mut und politischer Wille. Auch die EU reist ohne neue Zusagen zum Klimagipfel nach Brasilien, schwächt ihre Klimaziele sogar noch ab. Darauf hatten Industrievertreter gedrängt.
Wir sehen vor allen Dingen, dass diese Diskussion politisch sowohl in Deutschland als auch vor allen Dingen europäisch zu einer Menge von Unsicherheiten geführt hat. Und wenn man in die Zukunft investiert, dann ist eines eben nicht gut: Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten haben jetzt in verschiedenen Bereichen tatsächlich dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Investitionen zurückgestellt worden sind. Wir den Drive, den wir eigentlich hatten, dass die Industrie in einer großen Anzahl aufgesprungen ist auf eine solche Klimaschutzagenda, dass wir die zu größeren Teilen heute verloren haben. Der Versuch, zurückzurudern, die Industrie ein Stückchen weit zu schützen und vielleicht auf eine Art und Weise zu schützen, die für die Industrie eben überhaupt nicht produktiv ist.
If you don't get away from this green scam, your country is going to fail.
Was Fischedick anspricht, ist in den USA längst Realität. Mit Donald Trump hat erneut die Klimawandelleugnung die US-Spitzenpolitik übernommen. Seine Anti-Klima-Agenda setzt er seitdem knallhart um. Besonders auf Klimaschutzmaßnahmen hat er es abgesehen.
Diese brutalen grünen Energiemaßnahmen helfen doch nicht der Umwelt. Sie führen dazu, dass die industrielle Produktion aus entwickelten Ländern in Staaten verlagert wird, die sich nicht an die Regeln halten und dadurch reich werden.
Das sagte im September bei den Vereinten Nationen. Neben allerlei Verschwörungstheorien und Wissenschaftsfeindlichkeit steckt in Trumps Aussagen vor allem eines: ein wirtschaftliches Schreckensszenario. Belege hat Trump nicht, aber die braucht er auch nicht.
Er nutzt die Instrumente, die er immer nutzt, nämlich mit Fake News zu verunsichern. Er schwächt die Systeme in den USA, er baut ja Organisationen ab und damit zerstört er ihre Strukturen, die eigentlich pro Klimaschutz agieren.
Anders als in Trumps erster Präsidentschaft steckt dieses Mal eine gut geölte Maschinerie hinter seinem Vorgehen. Zum Beispiel der Ex-Fracking-Manager Chris Wright. Er wurde unter Trump zum neuen Energieminister und ist überzeugt:
There is no climate crisis.
Es gibt keine Klimakrise.
And we're not in the midst of an energy transition either.
Und wir sind auch nicht mitten in einer Energiewende.
Der neue Innenminister Doug Burgum ist jetzt für die gigantischen staatlichen Landflächen verantwortlich. Die spielen eine Schlüsselrolle für die Transformation der Wirtschaft. So zum Beispiel im US-Bundesstaat Nevada. Abgesehen von Las Vegas ganz im Süden ist Nevada praktisch menschenleer. Auf einer Fläche etwa so groß wie das Vereinigte Königreich leben weniger Menschen als in Köln. Stattdessen gibt es den Grand Canyon und jede Menge Wüste. In dieser Wüste sollte auf staatlichem Land der leistungsstärkste Solarpark der USA entstehen und allein 2 Millionen Menschen mit Energie versorgen. Jetzt ist das Projekt gestrichen. Stattdessen will Burgum nun noch mehr Flächen für Fracking verpachten, so wie er es bereits mit seinen privaten Grundstücken getan hat. Anstatt die ungeheuren Potenziale für erneuerbare Energien in den USA zu nutzen, bauen Trump und sein Kabinett das Land zum Petrostaat um. Damit das gelingen kann, muss Trump allerdings noch einen Gegner ausschalten. Die Bundesbehörden, allen voran die Environmental Protection Agency, kurz EPA. Deren Aufgabe ist der Umweltschutz, den sie unabhängig von der Regierung durchsetzen darf. Doch auch hier nutzt Trump die ihm zur Verfügung stehenden Hebel. Die Leiter der Bundesbehörden werden durch Regierung und Senat bestimmt. Für die EPA hat Trump seinen Parteifreund Lee Zeldin auserkoren. Und der hat viel mit der Behörde vor.
Today I'm pleased to make the largest deregulatory announcement in US history.
Es freut mich heute, die größte Deregulierung in der US-Geschichte ankündigen zu dürfen. Die EPA verabschiedet dafür 31 historische Maßnahmen, darunter das Ende von Bidens Paket für saubere Energie, die Richtlinien für Quecksilber und giftige Luft und das 2009 getroffene Endangerment Finding, sowie alles, was damit zusammenhängt.
Along with all actions that rely on it.
Dieses Endangerment Finding ist ein Papier, das noch aus Obamas Regierungszeit stammt. Es bildet die Grundlage für die regulatorischen Befugnisse der EPA. Es besagt:
Der Gesetzgeber stellt fest, dass die Kombination von 6 Treibhausgasen sowohl die öffentliche Gesundheit als auch die Wohlfahrt dieser und kommender Generationen gefährdet.
Trump und Zeldin betiteln dieses Endangerment Finding als Relikt einer Klimareligion, das man beseitigen müsse. Tatsächlich gießt es grundlegendste klimawissenschaftliche Erkenntnisse, Treibhausgase verändern das Klima, in eine Form, mit der die Behörden arbeiten können. Ohne Endangerment Finding gibt es keine Regulierung von CO2-Emissionen durch die EPA. Die Behörde wäre praktisch kaltgestellt. Dazu kommen tiefe finanzielle Einschnitte. 65% des gesamten Haushalts der EPA will Zeldin kürzen. Über ein Viertel der Belegschaft hat die Behörde bereits verlassen. Außerdem gibt es Kürzungen bei Fördergeldern, die die EPA an Forschungs- und Infrastrukturprojekte vergibt, so wie in Alaska.
Das hat viele Forscher an unserer Universität getroffen. Insgesamt ist es schwieriger geworden. Die meisten Gruppen, mit denen wir arbeiten, sind noch da, aber andere wurden aufgelöst. Es ist schwieriger, an Daten zu kommen. Man findet sie zwar noch, aber es ist sehr klar, dass wir bald auch da den Zugang verlieren werden.
Als Mitglied des Alaska Center for Climate Assessment and Preparedness reist Rick Thorman durch den Bundesstaat, erforscht seine Klimaveränderungen und kommuniziert sie an die örtlichen Gemeinden. Viele Partnerorganisationen wurden bereits geschlossen, Datenbanken vom Netz genommen. Dafür soll nun auch in einem riesigen Naturschutzgebiet, dem Alaska Wildlife Refuge, wieder nach Öl gebohrt werden dürfen. Es zeigt sich, ob Gelder für erneuerbare Energien, Forschungsmittel für Wissenschaftler und Universitäten oder staatliche Mittel für Klimaschutzprojekte. Die Trump-Regierung streicht milliardenweise alles zusammen, was mit Klimaforschung und Umweltschutz zu tun hat. Viele der Auswirkungen dieser Politik werden erst mittelfristig zu spüren sein. Andere sind jetzt schon da.
Die Dörfer hatten kaum Zeit zur Vorbereitung. Der Sturm hat Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde verursacht und eine Sturmflut ausgelöst.
John Walsh ist Experte für arktisches Klima und die regionale Verwundbarkeit durch die Erderwärmung in Thormans Forschungsgruppe. Als Taifun Halong Kurs auf die Küste nimmt, ist niemand darauf vorbereitet. Denn die Vorhersage war falsch.
Verschiedene Dinge sind bei einer vorläufigen Untersuchung aufgefallen. Die Computermodellvorhersagen, die die Grundlage für alle Wettervorhersagen sind, nicht nur in Alaska, sondern in der ganzen Welt, werden von der Verfügbarkeit von Daten beeinflusst. Diverse Standorte, die Wetterballons in die höhere Atmosphäre senden, um dort Daten zu sammeln, wurden wegen der Einsparungen in den letzten Monaten geschlossen, darunter Stationen im westlichen Alaska, genau dort, wo der Sturm angekommen ist.
Was sich in den Morgenstunden des 12. Oktober in Kipnuk abspielt, klingt wie aus einem Katastrophenfilm. Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde drücken das Meer aufs Land. Alaskas Tundra ist extrem flach. Die Wassermassen werden bis zu 100 Kilometer tief landeinwärts gespült. Sie reißen nahezu alles mit, was ihnen im Weg steht. Der Lokalsender Alaska News Source hat mit einigen Überlebenden gesprochen.
Ich habe die Flut vom Haus meiner Mutter aus beobachtet. Und obwohl das etwas erhöht steht, konnte ich das Wasser und die Wellen näher kommen sehen.
Ich bin durch das Wasser gelaufen. Es stand mir bis zur Brust.
Wir wurden fortgespült, das ganze Haus. Und dann drehten wir uns, was mir noch mehr Angst gemacht hat, weil wir die Lichter der Schule nicht mehr von unserem großen Fenster aus sehen konnten.
From our big window. The last few hours we were just waiting and waiting, trying to be patient for somebody to save us.
Handyvideos von Anwohnern zeigen, wie ganze Gebäude kilometerweit von den Fluten davongespült werden. Die Bewohner werden mit Helikoptern der US-Küstenwache evakuiert, teils aus ihren schwimmenden Häusern. 90% aller Gebäude in Kipnuk werden zerstört. Das Dorf ist völlig verwüstet. Als das Wasser abfließt, bleibt nur ein Trümmerfeld.
Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Nein, die Welt geht morgen nicht unter und sie geht übermorgen nicht unter.
Es ist einfach, in die USA zu schauen und sich zu gruseln. Die Klimawandelleugnung ist dort sehr offensichtlich. Trump erzählt in jedes Mikrofon, dass der Klimawandel ein Schwindel sei und er ein Genie, das die Lügen durchblicke. Doch es gibt auch andere Formen von Klimawandelignoranz als diese. Zum Beispiel den Climate Obstructionism. Übersetzt heißt das so etwas wie Verschleppungstaktik oder aktive Verhinderung. Die Klimakrise eskaliert, Temperaturrekorde werden gebrochen, Naturkatastrophen und Dürren immer häufiger. Auch in Deutschland. Doch wenn man den politischen Diskurs verfolgt, würde einem das nicht auffallen.
Und wir werden die Energiepolitik wieder auf, ich würde mal sagen, ein Stück in die Realität zurückführen.
Das sagt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche beim Tag der Industrie im Juni 2025. Was sie damit meint, ist nicht etwa Vollgas bei der Klimaneutralität zu geben, um die Erderwärmung zu begrenzen, sondern
wir müssen in neue Gaskraftwerke investieren.
Reiche sieht die Energiewende an einem Scheideweg. Zu teuer und zu unkoordiniert sei diese bisher gewesen. Also will sie bei der Förderung zum Ausbau erneuerbarer Energien sparen. Stattdessen in großer Zahl neue Gaskraftwerke bauen. Eigentlich sollten die nur zum Übergang dienen und mittelfristig mit umweltfreundlich produziertem Wasserstoff betrieben werden. Doch diese Umrüstung soll nun nicht mehr vorgeschrieben werden. Statt konsequent auf Umrüstung zu setzen, werden so fossile Energieträger mittelfristig als Energiequelle zementiert. Kanzler Merz schlägt in eine ähnliche Kerbe, wenn er fordert:
Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten, sondern dass wir wirklich mit Technologieoffenheit in die Diskussion der nächsten Wochen und Monate gehen.
All das erweckt den Eindruck, das Klima muss jetzt mal warten, wir müssen uns erst einmal um die Wirtschaft kümmern. Dafür werden einfache Lösungen mit Technologien angeboten, die zum Teil noch gar nicht existieren. Kernfusion zum Beispiel. Andere Technologien existieren zwar, sind aber längst nicht massentauglich. E-Fuels oder CCS, die Verpressung von CO2 in tiefe Erdschichten.
Diese Ausweichs- und Vermeidungsdebatten wie E-Fuels, CO2-Abspaltung und Speicherung. Kernkraft gehört letztlich auch dazu und das Stichwort Technologieoffenheit. Also ich würde das als Ablenkungsdebatten bezeichnen. Die nehmen die gesamte Diskussionszeit ein und lenken die Öffentlichkeit ab. Und während solche Debatten geführt werden, kann man sozusagen strukturell die Verzögerung der erneuerbaren Energien vorantreiben. Das ist das, was passiert.
Wolfgang Lucht ist Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und außerdem Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels vergleicht er mit den ersten Corona-Fällen in Süddeutschland und Norditalien. Die große Welle stehe uns erst noch bevor. Der Klimawandel überflügelt bisweilen die ohnehin skeptischen Prognosen.
Ja, wir müssten erkennen, dass die Klimaerhitzung und darüber hinaus die Destabilisierung der Erde, da gibt es ja noch ganz andere Dimensionen, die durch die planetaren Belastungsgrenzen angesprochen werden, eine Aufgabe von existenzieller Dimension ist. Und es wird nicht gut ausgehen, wenn wir uns damit nicht ernsthaft auseinandersetzen, wenn wir weiterhin es leisten, so zu tun, als ob es schon irgendwie gut gehen würde. Und das ist aber, was gerade passiert.
Diese deutsche Ausprägung der Antiklimawelle ist subtiler. Der Klimawandel eskaliert und gleichzeitig werden notwendige Reformen verschleppt und untergraben. Anstatt voll auf die Transformation der Gesellschaft zu setzen, werden fossile Kapazitäten sogar ausgebaut und gleichzeitig wackeln Zielsetzungen. Wirtschaftsministerin Reiche hat bereits durchblicken lassen, dass sie sich mehr Zeit bis zur deutschen Klimaneutralität wünscht. Kapituliert man also aus Bequemlichkeit und Angst vor Veränderung? Transformationsforscher Manfred Fischedick meint:
Aktuell sehe ich einiges an Nachholbedarf und wird mir mehr Kontinuität wünschen. Da würde ich das sicherlich maximal ausreichend geben mit viel, viel Nachholbedarf.
Dabei hatte Deutschland eigentlich einen guten Weg eingeschlagen. Bereits jetzt werden mehr als 60% des deutschen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Ein Meilenstein, der massiv Emissionen einspart. Deutschland befinde sich an einem klimawissenschaftlichen Wendepunkt, erklären sowohl Fischedick als auch Lucht. Es gelte, auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen, anstatt die Bemühungen zurückzufahren. Fraglich bleibt, wie sehr Deutschland das noch in der eigenen Hand hat. Denn Deutschland und die EU sind nicht immun gegen den Einfluss der USA. Gemeinsam mit Saudi-Arabien gelang es den USA im Oktober, eine weltweite Bepreisung von Emissionen aus der Schifffahrt zu verschieben. Jetzt hat Trump es auf die EU-Gesetzgebung abgesehen. Die ambitionierten europäischen Klimaziele sind für hiesige Unternehmen mit Mehrkosten verbunden. Um diese aufzuwiegen, plant die EU die Einführung von Zöllen auf Einfuhren aus Ländern, die keine vergleichbaren Klimaschutzmaßnahmen befolgen müssen. Gemeinsam mit Katar versucht Trump das zu kippen, droht im Gegenzug mit höheren Preisen für Gasexporte in die EU. So werden Klimaschutzmaßnahmen zum komplexen Risiko.
Viele Industrieunternehmen, die in diesem Transformationsprozess drinstecken, sind natürlich global aufgestellte Unternehmen, die auch Werke in den USA haben oder die Absatzmärkte in den USA haben. Und die schauen natürlich sehr genau auf das, was sich dort vor Ort tut und haben vielleicht die eine oder andere Klimaschutzmaßnahme, die sie ergriffen hätten, auch deswegen vielleicht zurückgestellt, weil sie eben möglicherweise dann Gefahr laufen, in den USA anders behandelt zu werden, als das früher der Fall gewesen ist.
Die Kosten für den Wiederaufbau in Kipnuk und anderen betroffenen Dörfern werden im Bereich hunderter Millionen Dollar liegen, schätzt Klimawissenschaftler Rick Thoman. Ob dieses Geld jemals bereitgestellt wird, darf bezweifelt werden. Noch im Januar 2025 wurden 20 Millionen Dollar bewilligt, damit Kipnuk sich katastrophenfest machen kann. Die Küste sollte vor Erosion geschützt, das Flussufer verstärkt, die Häuser auf Stelzen gestellt werden, damit sie nicht davongerissen werden können. Im Mai wurde das Geld von der neuen Regierung gestrichen.
Nichts von alledem hätte in diesem Sommer erledigt werden können. Es gibt keine Anbindung an das Straßennetz. Es gibt nicht einmal Straßen. Aber so warten wir nur auf die nächste Katastrophe. Denn wir wissen, dass das wieder passiert. Zwar nicht wann, aber dass es wieder einen solchen Sturm im Beringmeer geben wird, ist sicher.
Auf dem Kurznachrichtendienst X freut sich EPA-Chef Lee Zeldin bereits, dass 20 Millionen Dollar hart verdienter Steuergelder nicht vom Beringmeer mitgerissen wurden. Doch für Orte wie Kipnuk sind die Streichungen mittelfristig eine Art Todesurteil, erklärt John Walsh.
Der Wiederaufbau beginnt gerade erst. Wir gehen davon aus, dass all diese Dörfer in diesem Winter nicht bewohnbar sein werden. Also müssen die Bewohner in Städten Alaskas ausharren. Die Hoffnung ist, dass sie nächsten Sommer, vielleicht den Sommer darauf, nach Hause zurückkehren können.
3000 Jahre siedeln die Yupik schon am Beringmeer. Jetzt droht die Antiklimawelle, sie vorzuspülen.
Wenn man sich den längeren Zeitrahmen anschaut, über ein oder zwei Jahrzehnte, geht man davon aus, dass viele dieser Dörfer versetzt werden müssen. Nicht nur wegen der Gefahr weiterer Stürme, aber auch weil der Permafrost taut, weil das Meereis zurückgeht. Vor kurzem ist ein Paper im Journal Earth Future erschienen, das in Frage stellt, ob diese abgelegenen Dörfer an Alaskas Westküste überhaupt überleben können. That did, in its title, question the survivability of these remote villages
along the western coast of Alaska.
Die Anti-Klimaflut. Das Fossilzeitalter schlägt zurück. Von Christopher Weingart. Es sprachen Oliver El-Fayoumi, Tom Jacobs, Christiane Nothofer und der Autor. Ton und Technik Sven Speich. Regie Anna Pankni. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2025.